Moin Moin, herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Maximale Langeweile. Maxi, diesmal Premiere, denn wir sitzen an einem Sonntag zusammen. Grüß dich.
Ja, ist mal was ganz anderes, sogar ein Sonntagabend diesmal. Also wir haben wieder von der Dunkelheit ungefähr das Level des Anfangs des Podcasts erreicht. Also
stimmt.
Es ist dunkel draußen, aber dafür noch ein bisschen wärmer. Aber ja, es ist mal abends und es ist am Wochenende.
Ja, während ihr da draußen sitzt und noch Tatort schaut oder was kommt danach? Anne Will, ich weiß es gar nicht.
Ich bin nicht so der Fernsehmensch tatsächlich.
Okay.
Ich bin voll aber in den bösen Netflix-Universen unterwegs.
Während ihr da draußen sitzt und euch es gut gehen lasst, arbeiten wir für euch.
Genau, so sieht's aus.
Sehr schön. Wie geht's dir?
Ah, super. Also wir haben ja nicht nur uns zum Arbeiten getroffen, wir waren ja vorher auch schön eine richtig große Runde spazieren mit dem Hund im Wald, haben uns eine Pizza gegönnt. Also war ein guter Sonntag auf jeden Fall, hat sich gelohnt. Also ausgeschlafen, dann viel draußen gewesen, dann eine Pizza, jetzt Podcast, was kann schöner sein?
Definitiv, war ein sehr, sehr schöner Sonntag. Aber weißt du was, ich habe so ein Gefühl, kennst du das Gefühl, wenn man sich so beobachtet fühlt?
Ja, diesmal ist das ganz krass, ne?
Ja.
Also irgendwie fühlt man sich gerade nicht so alleine.
Ja, passend dazu sprechen wir dann heute einfach mal über das Thema Schufa, oder? Was wir schon vor 4 Wochen, glaube ich, versprochen haben.
Genau, weil die beobachten uns auch in der digitalen Welt sehr viel, vor allen Dingen unsere Bankaktivitäten.
Ach, nicht nur das, nicht nur das.
Ich bin sehr gespannt. Also ich habe mich da nicht so sehr reingelesen, aber auch absichtlich nicht, weil ich mir das gerne mal anhören würde, was da alles so vonstatten geht, sage ich jetzt mal.
Ja, also ich schaue mal, dass ich ein bisschen was über Datenschutz bei der Schufa erzähle oder ob es überhaupt erlaubt ist, dass man eure Daten bei der Schufa verarbeitet. Welche Daten überhaupt? Hast du irgendwelche Themen für heute mitgebracht, die wir schon mal anteasern können?
Ja, so ein kleines bisschen. Also es gibt einerseits einen relativ interessanten Hack, der stattgefunden hat, aber das ist eigentlich nicht das Interessante dabei. Es ist einfach wieder ein Ransomware-Angriff gewesen. Interessant ist jetzt nur, dass die Hackergruppe auch angegriffen wird mit sehr eindeutigen Nachrichten. Und das wird auf jeden Fall interessant, wie das weitergeht, weil die sind natürlich auch ziemlich angepisst davon. Es ist ja schon nach 8, ich darf sowas ja sagen. Und es gab eine Phishing-Kampagne, die auch ganz interessant stattgefunden hat. Darüber werde ich noch einmal kurz quatschen. Und ich habe natürlich auch einen Fun-Fact vorbereitet.
Sehr, sehr gut Hausaufgaben gemacht.
Auf jeden Fall.
Und das nicht nur auf den letzten Drücker?
Nein, niemals. Also immer schön gut vorbereitet über längere Zeit.
Ja, sehr gut. Ja, und ich habe auch noch was mitgebracht, nämlich die hässlichste Wohnung Berlins. Ja. Wahrscheinlich auch ganz Deutschlands oder Europas. Aber ich habe dir schon mal einen Link geschickt, nicht draufklicken.
Subjektiv oder objektiv?
Subjektiv. Also, aber ich glaube, wir können auch über Objektivität sprechen, weil ja, wenn du siehst, wirst du hoffentlich zustimmen. Ansonsten würde ich an deinem Geschmack zukünftig zweifeln. Genau, also volle Folge vor meinem Urlaub.
Um die Uhrzeit.
Um die Uhrzeit, ja.
Ja, gut. Dann mal schnell jetzt.
Ja, rennen wir mal durch. Maxi, wo kommst du überall mit der Schufa in Kontakt? Was fällt dir da so spontan ein?
Also spontan, wo ich wirklich es nutzen muss, Schufa ist ja eigentlich, wenn ich irgendwie in einen Mietvertrag eingehen möchte. Also sobald ich irgendwas mieten möchte, dann muss ich eine Schufa-Auskunft mir besorgen und muss die eigentlich mit meinen Gehaltsabrechnungen und dergleichen einreichen. Aber ich weiß, dass es auch beim Handyvertrag und beim Konto eröffnen oder sonst was auch immer, überall wo es um Kohle geht, wird das im Hintergrund abgefragt.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das beim Mietvertrag zwingen muss. Ich glaube, das ist eher dein Vermieter.
Ja, genau, es ist meistens Wunsch. Also bei mir war es bis jetzt bei jedem Mietvertrag gewünscht.
Ja, gut, ihr wohnt ja auch hier in der Stadt, ne? Alle Wohnungen sind
ja nicht so wie auf dem Dorf, wo du wohnst, wo es dann einfach, ja, weisen sie doch mal nach, dass sie im Zweifel auch mal kurz eine Kuh melken können, falls wir mal Bedarf haben. Ja, hier kann ich und dann gibt es die Wohnung.
Da wird noch in die Hände gespuckt. Wie gesagt, ich zahle die Miete versprochen und dann passt das schon.
Ja.
Dann vertraut man mir.
Trinkt man ein Bier und dann ist alles gut. Ja. In der Stadt ist es leider nicht so. Also wir müssen Schufa-Auskünfte zeigen.
Ja, genau. Und also nicht nur da, beziehungsweise da musst du eine Schufa-Auskunft direkt zeigen. Aber die Schufa sammelt natürlich noch viel, viel mehr von dir. Neben Name, Geburtsdatum, Ort der Geburt, Adresse, also der ganzen Person, Stammdaten, auch so allgemeine Finanzdaten, Bank-Girokontodaten, laufende Kredite, Ratenzahlungen, pipapo. Aber auch so Informationen zu laufenden Verträgen. Handyverträge, ja. Also wirklich Low-Level-Handyverträge, die nicht viel Geld kosten, werden trotzdem erstmal bei der Schufa angefragt, beziehungsweise übermittelt, aber auch angefragt, ob du überhaupt würdig bist, diesen Handyvertrag unterschreiben zu dürfen. zu dem Score möchte ich heute nicht so sehr sprechen, weil ich ehrlich gesagt, ich glaube, niemand weiß außerhalb von der Schufa, wie dieser Score zustande kommt. Man sieht immer nur, wenn man mal eine Anfrage stellt, was für einen Score man hat. Und der ist dann ausschlaggebend, ob man eine Wohnung bekommt, ob man einen Handyvertrag bekommt, ob man einen Pay-TV-Anbieter sich...
PTV oder kurz.
Ja, okay, Siri, hallo, stopp. Also, ich bin beim Mac echt noch nicht so firm. Wie stelle ich einen Siri aus? Ich mache erstmal meinen Laptop, glaube ich, leise. So.
Also es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass, wie ist das denn so datenschutzmäßig, dass Siri jetzt gerade mitgehört hat, was wir so erzählen?
Was war auch der ausschlaggebende Punkt?
Nee, du hast Pay-TV gesagt und Siri wollte dir wahrscheinlich Pay-TV verkaufen.
Aber ich habe ja sie nicht darum gebeten, das zu machen.
Ja, das ist Siri doch egal.
Na, okay. Also, egal wo man langfristige Verträge abschließt, über, keine Ahnung, 1-2 Jahre Laufzeit, wird meistens eine Schufa-Frage gemacht und meistens wird man auch informiert, dass man eben die Daten, die man dann in diesen Vertrag eingibt, auch an die Schufa übermittelt.
Ja.
Oder es übermittelt wird und dort eben geschaut wird, ob das in Ordnung ist, dass man den Vertrag abschließt. Genau, also das sind so Daten, die an die Schufa gehen. Die Frage, die wir Datenschützern uns erstellen müssen, ist das überhaupt rechtens? Ja? Also, was passiert denn, wenn ich sage, ja, ich will den Vertrag, aber ich will nicht, dass meine Daten übermittelt werden? Oder darf die Schufa überhaupt irgendwelches Profiling mit mir betreiben und so weiter? Das ist ja so die Frage, der wir uns widmen müssen. Und auf welcher Rechtsgrundlage kann die Schufa überhaupt die Daten verarbeiten oder die Übermittlung eben stattfinden lassen von dem Unternehmen zur Schufa und auch wieder zurück, quasi die Informationen sozusagen abgleichen. Und eigentlich kommt dann nur das berechtigte Interesse in Betracht. Das berechtigte Interesse eines Dritten, also deinen Vertragspartner oder aber auch der Schufa. Die Schufa möchte Geld verdienen, das berechtigte Interesse ist jetzt nicht so hoch, glaube ich. Aber dein Vertragspartner möchte sicher gehen, dass du ein würdiger Vertragspartner bist, der seine Rechnungen angemessen bezahlt, auch in der Vergangenheit angemessen bezahlt hat und möchte ihm sicher gehen, dass sie auch das Geld bekommen. Die Frage ist, was ist eigentlich so das Pendant zur Schufa, dass du sagst zum Beispiel, ich mache einen Handyvertrag, ja, ihr könnt abfragen, ob ich so einen Handyvertrag abschließen kann, ob ich die Rechnung auch in der Vergangenheit gezahlt habe, aber was ist so eigentlich dein Hebel zu sagen, ich hätte gerne mal eine Abfrage, ob ihr mir eigentlich ein stabiles Netz geben könnt. Ja, ich möchte, also sowas gibt es halt leider nicht.
Ja, ich finde es vor allen Dingen irgendwie problematisch, dass dieses Scoring so undurchsichtig ist an der Stelle. Also, weil eigentlich werden ja Profile gebildet, aber es ist ja keine Transparenz da, wie diese Profile gebildet werden. Also ich habe tatsächlich bei der Schufa einfach, weil es mich interessiert hat, was dabei rumkommt, mal keine Anfrage, die ich bezahlen musste, gestellt, sondern habe einfach mal aufgrund der DSGVO eine Anfrage über die Daten gestellt, die sie über mich sammeln. Das bieten sie mittlerweile auch ganz transparent an auf der Website. Also wenn du die Website öffnest, dann wirst du direkt erstmal sehen, sie können jetzt auswählen, möchten sie eine DSGVO-Anfrage machen oder möchten sie eine offizielle, wo auch alles drinsteht. und das ist ja eigentlich schon mal falsch rum. Also eigentlich müsste ich ja in der DSGVO-Anfrage, wenn ich da jetzt wirklich meine Daten komplett bekommen möchte, müsste ich doch auch genau gesagt bekommen, wie ich diesen Score, also wie sich dieser Score errechnet, oder nicht?
Nee, nicht zwingend. Also du kannst eine Anfrage stellen und sagen, ich hätte gerne mal Informationen über die personenbezogenen Daten, die ihr gespeichert habt. Und die müssen erstmal nur die Kategorien der personenbezogenen Daten benennen. Also welche Kategorien werden von dir verarbeitet, zu welchem Zweck, auf welcher Rechtsgrundlage, wie lange werden sie gespeichert und so weiter. Also so eine DSGVO-Anfrage ist gar nicht so komplex, wie man sich das vorstellt. Ja. Du kannst eine Kopie deiner Daten verlangen. Aber auch da gab es schon Rechtsprechungen, die gesagt haben, ja, eine Kopie kann man verlangen, wenn es dazu dient, festzustellen, ob die Daten rechtmäßig verarbeitet werden. Du kannst sie aber nicht verlangen, um damit einen anderen Zweck zu verfolgen. Zum Beispiel, du möchtest das als Beweismittel vor Gerichtern verwenden. Da haben wir auch gerade solche Fälle intern diskutiert, wo es und im ähnlichen Fall geht. Also, dass jemand seine ganzen Daten von einem Unternehmen haben möchte. Und diese eigentlich dazu nutzen möchte, vor Gericht oder wo auch immer zu beweisen, dass er viel zu lange gearbeitet hat und jetzt ein Frührentner ist aufgrund der Tatsache, dass eben dass eben die Arbeitszeit zu lang war, dass dann nachts E-Mails geschrieben worden sind und so weiter. Das hat aber mit den Auskunftsersuchen gar nichts zu tun. Das muss man dann über andere Wege machen. Von daher ist das schon in Ordnung, dass man 2 Anfragen stellt bei der Schufa. DSGVO-Anfragen prinzipiell ja auch kostenlos. Ich glaube, bei der Schufa ist die Einmal im Jahr auch kostenlos, aber die zweite kostet noch Geld, ne? Bei
das kann sein.
Der Schufa-Anfrage, sage ich mal. Ja, das ist sozusagen die Rechtsgrundlage, das berechtigte Interesse des Dritten, deines Vertragspartners, der Schufa. Und da gab es auch Rechtsprechung, dass dieses Interesse auf jeden Fall deinen persönlichen Interessen überwiegen wird. Was erstmal eine Ansage ist. Aber schaut man sich, also wir haben nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, wir haben ja auch das Bundesdatenschutzgesetz, was nochmal speziellere Sachverhalte regelt.
Mhm.
Und dort findet sich tatsächlich in § 31 sozusagen eine Rechtsgrundlage für die Schufa, für Auskunft Thein. Überschrift: inoffiziell Schutz des Wirtschaftsverkehrs bei Scoring- und Bonitätsauskünften. Und dort wird eben geregelt, dass man Daten für diesen Zweck eben verarbeiten darf, als Auskunft Thein. Von daher ist es da schon mal legitimiert. In gewissen Zügen natürlich, also nicht jetzt komplett offen, dass man alles damit machen darf.
Mhm. Aber es ist generell schon mal eine Legitimation da.
Genau, genau. Ja. Die Schufa darf deine Daten natürlich dann auch weitergeben an deine potenziellen Vertragspartner, die eben abchecken wollen, ob es okay ist, dass du die, dass du einen Vertrag abschließt oder ob du ein säumiger Zahler bist. Von daher, du wirst informiert, dass Daten an die Schufa gehen. Du kannst Anfragen bei der Schufa stellen. Es gibt Rechtsgrundlagen, auf die man sich beruft, die auch soweit bestätigt worden sind. Jetzt die Frage, kannst du Daten löschen lassen bei der Schufa?
Das wäre eigentlich interessant, weil wenn ich jetzt ein unkreditwürdiger Mensch gewesen wäre, dann habe ich ja großes Interesse daran, dass das niemand mitkriegt.
Genau. Also wenn wir über die Rechte der betroffenen Person sprechen, wo auch eben Löschen geregelt ist, schauen wir uns mal drei Punkte an, die interessant sind. Informationspflicht. Auch dort wird nicht nur in der DSGVO, sondern auch im BDSG geregelt, dass Schuldner mindestens zweimal eine Mahnung erhalten müssen, bevor es zu einem Negativeintrag bei der Schufa kommt. Das finde ich schon mal spannend.
Ja.
Und wurde dagegen eben verstoßen, kann man den Eintrag auch entfernen lassen.
Mhm.
Also viel zum Löschen. Dann gibt es das Widerspruchsrecht aus der DSGVO, gerade wenn du sagst, ja, ich willige ein, dass die Daten an die Schufa gehen, was ja oftmals so beschrieben wird, in den Verträgen. Dann kann man dagegen widersprechen. Es müssen aber sehr, sehr wichtige Gründe dafür vorliegen und die existieren meistens nicht.
Ja.
Also es sind meistens banale Gründe, persönliche Gründe, aber keine so großen Gründe. Und es gibt noch das direkte Recht auf Vergessenwerden und Recht auf Löschung. Auch dort selbiges Spiel. Wenn dein Interesse größer ist als das der Schufa und der angebundenen Unternehmen, dann kannst du es löschen lassen. Auch sehr schwierig durchzusetzen. Es gibt dazu zwei interessante Urteile. Und zwar einmal LG Wiesbaden, also Landgericht Wiesbaden von 2019. Dort wurde das Recht auf Vergessenwerden abgelehnt. Es ging darum, dass ein säumiger Schuldner drei Negativeinträge hatte aus dem Jahr 2012 in Höhe von jeweils ca. 400 Euro. Er hatte 2018 die Schuld komplett beglichen. Und dann eben die Schufa gebeten, die Daten zu löschen, und die Schufa lehnte ab und bekam Recht. Es ist schon interessant, es gab keine persönlichen Gründe, gravierenden Gründe, warum man das jetzt löschen müsste. Nur weil jemand 6 Jahre vorher eben vergessen hat zu zahlen. Das stand dann immer noch drin und durfte auch drin bleiben. Es ging eben darum, dass man andere Unternehmen davor schützt und den Hinweis gibt, da hat jemand vor ein paar Jahren eben Zahlungsausfälle
produziert. Ja, aber das ist ja, also ist ein 400-Euro-Eintrag genauso viel wie ein 2.000-Euro-Eintrag? Also das ist ja genau das, was dabei so intransparent ist. Also wie sehr schadet meinem Score jetzt beispielsweise, keine Ahnung, ich zahle 50 € Handyrechnung mal für 3 Monate nicht oder sowas? Passiert ja vielen heutzutage einfach mal. Oder Netflix oder was auch immer für ein Abo. Keine Ahnung, man wechselt das Konto und das eine Konto ist nicht richtig gedeckt und so weiter und so fort. Also es gibt ja wirklich auch schon blöde Gründe, warum man so einen Negativeintrag mal kriegen könnte. Ist jetzt halt interessant. Also kann
ja, zu den blöden Gründen komme ich jetzt. Also was heißt blöde Gründe? Es gibt halt Gründe, die legitim sind, damit man da wieder aus der Liste gestrichen wird. Da gab es nämlich ein Urteil 2018 vom Landgericht Frankfurt am Main, also das hessische Frankfurt. Und das Urteil ging darum, dass eine säumige Zahlerin oder ein säumiger Zahler 2010 eine psychische Erkrankung hatte und deswegen berufsunfähig war eben auch wahrscheinlich Zahlungen dadurch versäumt hat. Das hat sich geklärt, danach sind die Zahlungen alle wieder gelaufen und er konnte halt auch nachweisen, dass es aufgrund der psychischen Belastung damit zusammenhing, dass er nicht arbeiten konnte, die Rechnung zahlen konnte, bla bla bla. So, dann hat man gesagt, okay, das ist jetzt ein wichtiger Grund, das war eine Einmaligkeit, das hat nicht mit dem Alltag oder mit dem allgemeinen Leben dieser Person zu tun und deswegen wurde es dann rausgelöscht. Also es gibt auch Gründe, wann man es machen kann, aber wahrscheinlich ist es ein schwerer Prozess und man muss sich dann wirklich bis zu den Gerichten durchkämpfen. Die Schufa wird nicht auf Knopfdruck scheinbar Daten einfach so löschen und sagen, ach ja, verstehen wir. Mhm. Sondern das müssen irgendwelche Gerichte klären. Wobei man natürlich jetzt in dem Fall auch auf eine Rechtsprechung verweisen kann und sagen kann, löscht mal bitte. Ähnlicher Fall, kann ich auch nachweisen.
Ja.
Genau. Also, zusammengefasst, ja, die Schufa ist datenschutzrechtlich in Ordnung, zumindest für Gerichte. Es gibt eine Rechtsgrundlage in der DSGVO, es gibt sogar einen eigenen Paragraphen im Bundesdatenschutzgesetz und das berechtigte Interesse der Wirtschaft wird höher gesehen als das berechtigte Interesse natürlicher Personen in den allermeisten Fällen. Wie finden wir das? Ich finde es semi-cool.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde das ziemlich doof, ehrlich gesagt, weil ja, also klar, es gibt natürlich gravierende Gründe, warum sowas passieren kann und dann brauchst du auch noch jemanden, der die finanziellen Mittel hat, das rechtlich soweit zu erstreiten und auch der den langen Atem hat, das rechtlich soweit zu erstreiten. Aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die einfach nicht diese Mittel haben und die aufgrund von, ja, vielleicht auch doofen Gründen oder Krankheiten, die vielleicht nicht diagnostiziert sind. Also Depression ist ja zum Beispiel eine der am häufigsten übersehenden Krankheiten auch. Und ich kann mir schon vorstellen, so in einer starken Depression wird es schwierig sein, all seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Und wenn man das dann aber nicht diagnostiziert hat, dann sitzt du da am Ende, suchst dir eine Wohnung und kriegst keine mehr, weil du in der Stadt halt eben noch diese Schufa-Auskünfte zeigen musst. Und das ist, ja, finde ich schon, also ich finde, das kann Leben zerstören, sowas. Also klar, es ist auch irgendwie wichtig, dass die Wirtschaft läuft, also dass ich Vertrauen habe. Aber irgendwie, also ich verstehe nicht ganz, wenn es so eine Auskunftei gibt, warum dann trotzdem so viele Insolvenzen bei Großkonzernen oder so. Also es gibt ja immer die Firmen, die dann untereinander handeln, die sich aber scheinbar nicht richtig auskunften.
Naja, dafür gibt es ja die Kreditreform.
Ja, ja.
Also sozusagen die B2B-Auskunftei.
Ja, aber das ist ja...
Ja, aber da kostet auch jede Anfrage Geld.
Ne? Ja, ja, aber also, das funktioniert ja auch scheinbar nicht. Weil es gibt ja so viele Gerichtsstreits wegen ausgefallener Zahlungen und so weiter und so fort. Oder irgendwelche Skandale, wo dann irgendjemand seine Insolvenz verschleppt hat oder so als Unternehmen. Und da wird halt so ein Auge zugedrückt, weil das Interesse ist scheinbar nicht so groß an der Wirtschaft. Aber das private Menschen, also finde ich auf jeden Fall sehr interessant, wie da die deutsche Rechtsprechung mal wieder funktioniert.
Spannend wird halt auch zu sehen sein, was passiert, wenn die Strompreise jetzt wirklich so explodieren, wie es momentan gemutmaßt wird und Leute ihre Strom- oder auch Gasrechnung nicht mehr bezahlen.
Ja.
Wir werden dann natürlich eine Welle an Negativ-Einträgen in der Schufa wahrscheinlich sehen.
Absolut. Und also es wird sich ja auch nicht ändern. Also das wurde ja auch schon klar gesagt, dass der jetzige Preissprung einer ist, der jetzt auch nicht zurückgeschraubt werden wird, zumindest nicht vom Markt.
Ja, bei Gas, glaube ich, ist das wahrscheinlich so, bei Strom glaube ich schon, dass er wieder zurückgeht, weil Frankreich saugt gerade den kompletten Strommarkt leer. Weil deren AKWs ausgefallen sind. Apropos AKWs, Scheuer möchte 3 AKWs bauen lassen. Hurra, nee, kommen wir jetzt nicht zu. Ich habe keine Lust,
Das machen wir nächstes Mal.
Ich hab keine Lust über Andi Scheuer.
Außerdem fährst du doch jetzt auch ins Land der AKWs.
AKWs?
Ich meine, Norwegen hat doch auch noch. Also Norwegen hat doch diesen mega neuen, auch tatsächlich sicheren Reaktor gebaut, glaube ich sogar.
Keine Ahnung, ich bin in der Natur, also ich sehe da nichts.
Ja, das ist tatsächlich auch mitten in der Natur, das Ding. Ganz interessant gebaut, nämlich die haben eine sehr große, ja, künstliche Schachtlandschaft ausgehoben in einem massiven Felsblock und haben jetzt sich gedacht, also in einem erdbebenfreien Gebiet, in umweltkatastrophenfreien Gebiet, also wirklich im Nichts, und lösen die Lagerung der Brennstäbe, nämlich indem sie die wirklich, indem sie diesen Schacht Stück für Stück wieder auffüllen mit speziell entwickelten Röhren, wo die Brennstäbe reinkommen, dass sie nicht strahlen können, dann werden die mit Beton umschlossen, der so eine leichte Zähigkeit hat, also nicht ganz nicht brechen kann, sondern eher sich bewegen kann, also falls es doch zu Verschiebungen und sowas kommt, und dann füllen sie den Schacht Stück für Stück wieder auf und haben am Ende dann einfach wieder einen komplett gefüllten Schacht.
Ey, die machen, also egal was, aber die ja, genau, machen alles besser.
Ich bin jetzt auch kein Atomkraft-Fan, aber ich habe mir das damals durchgelesen, wie dieses Kraftwerk geplant wurde und auch umgesetzt wurde scheinbar. Es ist durchdacht. Es ist auf jeden Fall durchdachter als alles, was wir hier haben. Wir holen uns hier die Brennstäbe hin oder auch Frankreich und wissen am Ende nicht, wohin mit dem Müll. Die haben gesagt, naja, wir brauchen das Ding auf jeden Fall für 150 Jahre. Das sind die, ist die Zeit, die wir Brennstäbe verstauen müssen. Also machen wir das so und so.
Wie lange?
150 Jahre, glaube ich.
Lagern?
Nein. Soll das Ding laufen. Und ach so. Für die Zeit, die Brennstäbe, die in der Zeit benutzt werden, ist da Lagerfläche auch geschaffen. Das heißt, okay. Es ist alles da, was sie brauchen, um das... Ja. Ist auf jeden Fall interessant.
Ja, warte, ich muss noch ganz kurz das Thema abschließen, Schufa.
Ja.
Falls ihr euch da draußen fragt, okay, kann ich jetzt meine Daten löschen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die sind unrechtmäßig, blablabla. Kleiner Tipp, wie man erstmal checkt, ob da Daten verarbeitet werden, die nicht rechtens sind. Also holt euch eine Auskunft ein, ne, welche Daten werden verarbeitet. Genau, zu welchem Zweck, welche Daten sind das, vielleicht auch eine Kopie beantragen bei der Schufa und dann einfach mal checken, sind das Daten, die valide sind oder nicht. So. Und jetzt kann ich euch noch ein paar Löschfristen mitgeben. Ihr könnt natürlich sofort löschen lassen, was falsch, unvollständig, veraltet ist und so weiter. Informationen zu Bankkonten, wenn das Konto gelöscht wurde, kann man auch wohl sofort löschen lassen dann. Nach 12 Monaten Bonitätsanfragen von Unternehmen, Kredit- und Konditionsanfragen des Verbrauchers, Löschung nach 3 Jahren, Daten über bezahlte Kredite, beendete Mahninkasse oder Insolvenzverfahren mit Rechtsschuldbefreiung, gerichtlich durchgesetzte Negativeinträge, blablabla. Löschung nach 6 Jahren, Eröffnung einer privaten Insolvenzverfahrens und Löschung nach 10 Jahren, jede Information zur Privatinsolvenz. Ja? Also das sind so die Löschfristen. Holt euch eine Auskunft, checkt nach, ob da falsche Einträge sind oder veraltete Einträge und lasst sie löschen. Weil man kann wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass die Schufa alles auf Knopfdruck zum Stichtag löscht. Und wenn doch, dann möchte ich nichts gesagt haben, dann Props an die Schufa. So, okay, wir haben über Schufa gesprochen, wir haben über Atomkraftwerke gesprochen, wir haben über Andi Scheuer gesprochen. Jetzt gebe ich mal ab an dich. Was hast du mitgebracht?
Wir sind jetzt heute mal ein bisschen in so einer kleinen, verkehrten Welt. Es ist einfach es ist eine Headline. Ich erzähle sie jetzt mal. Ich muss sie kurz grob übersetzen. Lockbit macht Entrust für DDoS-Attacken verantwortlich. Was ist dabei falsch?
Also Lockbit klingt für mich erstmal nach einem Hacker-Kollektiv. Entrust ist für mich ein valides Unternehmen. Und wenn Lockbit jetzt an die Presse geht und sagt, wir wurden gerade bei einer DDoS angegriffen von einem validen Unternehmen, dann hat da jemand, dann war Payback-Time, dann hat jemand zurückgeschlagen.
Genau, und das ist wohl auch passiert. Also um kurz die Geschichte dahinter zu erzählen, Lockbit ist eine Ransomware-Gruppe. Wir haben über die auch schon mal grob geredet, ich glaube noch nie ins Detail. Auf jeden Fall hat diese Ransomware-Gruppe anscheinend erfolgreich Entrust angegriffen. Entrust ist ein legitimes Unternehmen, was in der digitalen Welt zu Hause ist und genau, hat halt Daten von dort auch gestohlen. Also hat nicht nur verschlüsselt, sondern hat auch massenhaft Daten gestohlen. Es war erstmal gar nicht klar, also Entrust hat zugegeben, dass es eine Cyberattacke gab, aber noch nicht was für eine und wer dahinter steckt, aber dann hat Lockbit dieses Mysterium gelüftet, indem sie nämlich angefangen haben, Daten zu veröffentlichen auf ihren Seiten im Dark Web, wo man halt eben solche Dokumente einsehen kann. Das waren erstmal nur 30 Screenshots, das waren irgendwelche Verträge, Marketing-Spreadsheets und Accounting-Data, also jetzt nichts irgendwie sehr Kritisches, aber der Rest des Ganzen sollte dann doch noch angeboten werden, auch zum Kauf. Und scheinbar gefällt das Entrust nicht so gut, denn diese Seiten, auf denen das veröffentlicht wurde, wurden dann anschließend von einer DDoS-Attacke ein Opfer. Und zwar...
DDoS, erklär es mal ganz kurz.
Ah, genau. DDoS ist eine Attacke, mit der ganz viele Anfragen an eine Website geschickt werden, beispielsweise, beziehungsweise an einen Server. Das heißt, normalerweise, wenn ich jetzt eine Website aufrufe, dann bekommt diese Website eine Anfrage und sendet mir Daten zurück. Wenn das 100 Leute machen, muss der Server natürlich mehr Daten schicken. Und die Idee hinter so einer DDoS-Attacke ist, ich mache das millionenfach oder 100-millionenfach über gekaperte Rechner oder über eigene Server oder was auch immer, bis der Server, der mir antworten muss, halt nicht mehr antworten kann, weil der lahmgelegt wird am Ende dadurch. Und genau das ist passiert. Es waren 400 Requests die Sekunde von über 1000 Servern. Also schon eine Menge, was da gelaufen ist. Und ganz interessant ist, man bekommt ja auch die HTTPS-Requests. Also man stellt dann ja einen Request und den kann man ja auch natürlich bestimmt benennen in dem Fall. Also kann ein Datenpaket mitsenden und dort stand dann halt einfach drin, Delete and Trust Motherfuckers. Also deswegen war auch relativ schnell klar, dass es keine irgendwie andere konkurrierende Gang ist, sondern dass es tatsächlich um diese Daten geht. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es so öffentlich ist, dass ein Unternehmen, also offiziell gibt es Unternehmen das natürlich nicht zu, aber dass jemand aus dem Unternehmen oder im Unternehmenskontext da angreift, weil so eine DDoS-Attacke aufzusetzen ist auch gar nicht so einfach. Man braucht Ressourcen dazu. Und Kriminelle holen sich die Ressourcen, indem sie andere Server kapern, über die sie dann diese DDoS-Attacken fahren können. Oder andere Privatmenschen hacken, um diese DDoS-Attacken fahren zu können. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach so machen kann, brauche ich gewisse Ressourcen dafür. Das heißt, mir muss Entrust irgendwie am Herzen liegen und ich brauche Server oder andere Computer, die entsprechend Rechenleistung haben, um diese ganzen Angriffe zu fahren. Und das ist das erste Mal, dass es das so in der Geschichte gibt eigentlich. Dass, ja, keine kriminelle Gang dahinter steht, sondern vielleicht sogar ein legitimes Unternehmen mal zurückschlägt. Wir werden auf jeden Fall gespannt sein, was daraus weiter passiert, denn Lockbit, die lassen sich das natürlich jetzt nicht so unbedingt gefallen. Die haben ihre Seite wieder zum Laufen also die Seiten waren zwischenzeitlich abgeschaltet dadurch. Aber mittlerweile laufen sie wieder. Und eine Möglichkeit, solche Daten anders zu verteilen, außer über einen zentralen Download, sind halt Torrents. Torrents muss man sich so vorstellen. Ich habe jetzt ein Datenpaket, also sagen wir mal, ich möchte jetzt ein Foto verschicken und dann ist dieses Datenpaket bei jedem, der dieses Datenpaket runtergeladen hat, ist ein Teil davon gespeichert und ich hole mir von allen dann die Teile wieder zusammen und teile dann selber aber auch wieder den Teil, den ich habe. Also sprich, es wird sehr, sehr schwierig, das dann zu unterbinden und Lockbit hat selber geschrieben, Lockbit Anti-DDoS, Does anyone know a good torrent tracker where I can upload greedy entrust.com files? Please write to Tox. Also, sie machen auf jeden Fall ernst und werden das jetzt als Torrent einfach frei veröffentlichen, aber die Daten werden dann auch nicht mehr irgendwie versteckbar sein. Also, Entrust hat sich damit vielleicht auch ins eigene Fleisch geschnitten, weil es gibt ja häufig Verhandlungen, die im Dunkeln stattfinden, wo dann doch irgendwie so ein Leak nicht stattfindet dann am Ende, sondern wo man übereinkommt und das Lösegeld vielleicht nicht in voller Höhe zahlt, aber ein Teil davon. Entrust hat das ganz anders gemacht und dadurch werden wir jetzt bald wahrscheinlich alle ein sehr großes Datenpaket von Entrust bekommen, wo wir alles über dieses Unternehmen wissen. Also, wird interessant.
Wo hat Lockbit das veröffentlicht?
Auf einer Dark-Webseite, also auf einer Onion-Site.
Wahrscheinlich, weil Leute gefragt haben, warum deren Dienste abgeschaltet sind oder gerade offline sind wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist ein relativ offenes Geheimnis. Also es gibt so ein paar Hacker oder also Informationen über Hacker Twitter-Accounts, die das relativ schnell teilen, solche Informationen, die auch sehr, sehr gut vernetzt sind, um an solche Informationen relativ schnell zu kommen. Und eins davon ist VX Underground und die haben das ja auch relativ schnell geteilt, dass es Entrust wohl war. Naja, so sieht das auf jeden Fall aus auf der Seite. Man weiß noch nicht, ob es wirklich Entrust ist oder eine Security-Firma, die für Entrust arbeitet oder ob es eine andere Hackergruppe ist. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es irgendwie aus der Richtung kommt. Und was dann am Ende dabei rauskommt, es bleibt interessant.
Ja, halt uns mal auf dem Laufenden.
Ja, gerne, auf jeden Fall. Ja, und was hatte ich noch? Ach, genau, eine Phishing-Attacke. Also geht auch relativ schnell, ist ja auch schon spät heute. Eigentlich zeigt das nur mal wieder, wie standardisiert eigentlich die meisten Angriffe stattfinden. Diesmal wurde Twilio und Cloudflare getroffen. Also Cloudflare ist ja ein großes Unternehmen, was sehr, sehr viele Websites dafür beschützt, halt eben Opfer von DDoS-Attacken zu sein, indem sie die halt sehr gekonnt filtern, sodass die Websites nicht runtergenommen werden können aus dem Internet über DDoS. Twilio ist...
By the way, Cloudflare ist den Aufsichtsbehörden in Deutschland ein Riesendorn im Auge. Weil ich glaube auch, weil sie nicht verstehen, was Cloudflare macht. Das ist jetzt mal so meine Kritik an die deutschen Behörden. Aber natürlich muss Cloudflare auch mit Daten umgehen, um nämlich eben DDoS-Attacken für Unternehmen, die dafür bezahlen, dass man Cloudflare einsetzt, dann auch zu schützen. Also hört man sich bei Aufsichtsbehörden um, sobald irgendwie Cloudflare genannt wird, sagen die, nee, das geht gar nicht.
Ja, es ist halt schade, weil wenn man einfach mal guckt, was da passiert, dann ja, ist es sehr sinnvoll, dass es diesen Dienst gibt, sozusagen. Naja, auf jeden Fall wurden diese Unternehmen Opfer einer Phishing-Attacke, wo auch sehr gekonnt die Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgehebelt wurde, also sprich, die hat in dem Moment auch nicht gesichert. Und das zeigt aber eben so, Cloudflare ist ein sehr großer Betreiber, der eigentlich Sicherheit herstellen soll, und der einfachste Angriff ist halt einfach der Mensch wieder gewesen. Und es wurden Daten exfiltriert, es wurden ganz einfach auf einfachste Art und Weise wohl Seiten geklont, ob das jetzt AT&T, also ein Telekommunikationsdienstleister war, oder was hatten sie hier noch? Mailgun, Metro PCS, Slack wurde auch geklont, tatsächlich.
Slack ist interessant, das ist bei sehr, sehr vielen, gerade bei Agenturen, als Kommunikationstool im Einsatz.
Genau. T-Mobile, Verizon, DigitalOcean, also Mailchimp. Also es ist tatsächlich...
Oh, Mailchimp ist auch sehr, sehr interessant.
Ja, genau. Also es wurden einfach nur die Logins geklont und damit wurden die Daten am Ende abgefischt und dadurch sind die Angreifenden wieder reingekommen. Also zeigt das mal wieder. Leute, passt auf eure E-Mails auf, bitte.
Könnte man sowas nur testen? Hätte man nur Leute an der Hand, die sagen, kein Ding, ich baue euch mal so eine Seite nach, ich versuche an Daten ranzukommen und ich mache danach ein Paket... wie man die Awareness in Unternehmen
hochschraubt. Das wäre wunderschön, wenn es sowas geben würde.
Ach, gäbe es nur solche Menschen.
Ja, gäbe es nur Menschen, die gerne fischen und das sogar legal. genau. Also einfach alte Leier. Also es ist halt so hart, weil du einfach immer das Gleiche sagst. Leute, achtet auf eure Mails, lest euch die durch. Lest euch eure Mails durch. Mehr ist es nicht. Es ist nichts irgendwie, du musst jetzt plötzlich ein Mega-Experte darin sein, Cyberangriffe zu erkennen. Lies deine Mail, guck dir ein, zwei Sachen mehr an. Dann funktioniert das.
Ja, und jetzt mal Butter bei die Fische. Also engagiert einfach Maxi, dass er mal euer Unternehmen bei der Awareness-mäßig einfach mal durchtestet.
Das wäre auch auf jeden Fall, also das zeigt auf jeden Fall der Geschäftsführung, wie problematisch dieses Thema dann doch ist.
Genau. Also ich meine, das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, zeigt ja, dass Unternehmen, die auch von sich selber sagen, nee, also wir haben da eigentlich gar kein Problem mit, dass sie wahrscheinlich noch nie eine Phishing-Attacke erkannt haben, weil sie ein Problem haben, weil du ja
feststellst. Genau, es wird halt nicht gemeldet. Also das ist halt auch immer eine Sache, die ich abfrage, wenn wir sowas initiieren. Ja, wie häufig wird denn gemeldet, dass sie gefischt werden? Ja, ach, gar nicht. Ja, das sollten wir da mal gucken und die Postfächer mal durch, weil dann ist es wahrscheinlich, dass sie da irgendwie schon mal ein Problem haben.
Ja, oder einen sehr, 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 sehr guten Mail-Server, der sehr, sehr gut abgesichert ist.
Sehr, sehr gut.
Was nicht sein kann.
Sehr, also, sehr, 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 sehr. Also ich finde, Microsoft ist da schon irgendwie Stand der Technik mit ihren Threat-Protection-Sachen, die sie, also Microsoft bietet ja eigene Lösungen für Phishing auch an. Und ich kann sagen, dass es mit ein paar einfachen Tricks auch funktioniert hat, daran vorbeizukommen.
Eben, wollte gerade sagen.
Also und das jetzt wirklich nicht komplex. Also es war eine Sache von ein paar Minuten, um daran vorbeizukommen. Naja. Ja, das war es eigentlich auch schon so von den Themen heute von mir. Aber ich habe natürlich noch Fun Facts mitgebracht.
Hau erstmal die Fun Facts raus, bevor ich dir die hässlichste Wohnung, zumindest Berlin, zeige.
Ah, nee, dann
Oder soll ich anfangen?
Ja, fang du nochmal an. Ich glaube, okay, ich habe die Nachricht hier gerade auf dem Ding bekommen. Darf ich sie jetzt öffnen?
Du darfst jetzt öffnen. Ich habe dir einen Link geschickt. Das ist öffentlich, deswegen sprechen wir einfach drüber. Die FAZ hat mal eine Reportage über Van Matt gemacht, den Gründer und Besitzer und ich weiß nicht, ob er immer noch drin ist, aber von der Agentur Jung Van Matt. So, das ist so eine Bildergalerie bei der FAZ. Und scroll doch mal durch. Also man sieht auf dem ersten Bild, was sieht man da? Ein Citroën ist das, glaube ich, ne?
Ja, aber das Auto finde ich cool.
Das Auto ist cool, aber steht also, halt in der Wohnung genau, in Berlin. Genau,
dass es in der Wohnung steht, finde ich jetzt ganz langweilig, aber...
Versuch mal bitte aber im Hintergrund den Kamin zu erklären, wie der aussieht.
Ey, den Kamin habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Also nicht auf dem Dings, das ist aber tatsächlich so ein Designer-Ding. Das gibt, den gleichen gibt es in einem ganz bekannten Haus irgendwo in Hollywood, in Hollywood Hills. Da gibt es ein ganz bekanntes Foto. Da ist der Kamin mit so einem großen Sofa drumrum und im Hintergrund sind die Hollywood Hills und da brennt ein, also mit so einer riesen Glasfront. Also der Kamin ist sehr hässlich, aber richtig eingesetzt. Also in der anderen Wohnung sieht er halt schick aus, weil da perfekt auch so eine runde Sitzfront drum ist. Aber also hier ist er irgendwie, also ich finde auf dem Foto erstmal ist alles deplatziert.
Also dieses Haus oder diese Wohnung wirkt wie zusammengewürfelt. Also genau. Scroll mal weiter, da kommt nämlich eine Wohnung vom Kamin. Dann hier, glaube ich, vom Badezimmer als drittes Bild. Freistehende Badewanne, erstmal schick. Die sieht aber pottenhässlich aus.
Also die sieht halt aus wie eine, also die sieht halt aus wie ein langgezogener Ikea-Schrank oder so. Also das, nee. Und warum hängen dann hier dann noch so komische Bademäntel auf 7:30 rum?
Ich habe keine Ahnung, ein voller Mülleimer, aber ist egal.
Mosaik, voller Mülleimer. Na,
ja, Mosaik an der Wand und dann wieder aber
so. Ach, guck mal, so Medikamentenpackung.
Also, aber jetzt kommt das Highlight, wenn du weiter runter scrollst. Das Highlight, an was erinnert dich dieses Dach?
Also mich erinnert es jetzt persönlich an eher so, puh, wie heißt das, ja, so spanische Architektur oder also Architektur an einem Ort, wo es warm ist, weil die haben nämlich auch immer so ein Loch in der Mitte, also wo Licht reinscheinen kann.
Nee, es geht um die Architektur des Dachs, also so die Wölbung des Daches und so. An was erinnert dich das?
An einen alten Dom und an irgendwie...
Nein, es ist der Brust seiner Frau nachempfunden.
Ah, okay. Also ja, hat er in Berlin ein Dach gebaut, was so aussieht wie die Brust seiner Frau.
So ist es. Mit dem Schornsteinabzug als Nippel.
Interessanter Mensch auf jeden Fall.
Ja, wenn du weiter runter scrollst, siehst du ein Sofa und diese Framsel, ja, die da unten dran sind. Ich schwöre, das sind die ersten Erinnerungen, die ich als Mensch auf diesem Planeten habe, dass meine Oma damals auch so ein Sofa hatte, wo so Framsel unter waren. So,
ja, voll. Also... Es wirkt, also es sind halt alles so, es gibt ja so Sachen, die man so als Eyecatcher nimmt, ne? Also das gibt's ja eigentlich, wenn man so sich mit Deko beschäftigt, so einen Eyecatcher irgendwo hinstellen, damit man da mal den Blick drauf lenkt. Aber bei ihm ist ja alles nur Eyecatcher und dadurch sieht's einfach nur zugemüllt. Sieht aus wie eine Messi-Wohnung, wie eine teure Messi-Wohnung.
Ja.
Aber der Pool ist cool.
Ja, aber okay, du bist schon weitergescrollt, ist gut. Aber es kommt noch ein bisschen nach oben. Also erstmal, da ist noch eine Vase, wo...
Klobürsten.
Genau, das sind Klobürsten als Vasen, als Vase getarnt. Also Klobürsten, die in so einer Vase stehen und sollen halt irgendwie, keine Ahnung, was darstellen. Aber ich finde diese Hobbit-Treppe auch noch sehr, sehr interessant.
Ja, also auf jeden Fall interessant, dass es Menschen gibt, die sich sowas, also die sowas auch schnitzen können noch heutzutage. Ja. Also interessante Wohnung auf jeden Fall.
Also der Pool ist wirklich das einzig Coole an dieser ganzen Wohnung. Der Rest, weiß ich nicht. Ich kann da wirklich gar nichts
anfangen. Ich würde da irre werden bei dem Kram.
Ja, den Link packen wir euch mal rein und vielleicht habt ihr den schon gesehen und dann könnt ihr quasi nachvollziehen, worüber wir gerade sprechen, weil es immer schwierig ist, Bilder zu erklären. Im Podcast stelle ich gerade fest.
Ja.
Aber also stellt euch eine sehr, sehr teure, wahrscheinlich auch eine sehr, sehr große und sehr, sehr hässlich eingerichtete Wohnung vor.
Ja.
Das ist die, die hier abgebildet ist. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Das wollte ich dir noch mitgeben, weil man kann nicht oft genug drüber sprechen, damit niemand diesen Fehler
nochmal begeht,
seine
Wohnung einzurichten.
Ja.
Also eigentlich ist es, also jetzt kommen wir mal zum Fun Fact. Eigentlich ist dieser Fun Fact auch ein sehr trauriger Fact. Also es ist eine tragische Geschichte, weil es geht um einen Unfall.
Ein Sad Fact,
aber eigentlich auch irgendwie ein bisschen, es ist auf jeden Fall, du wirst wissen, warum es auch ein Fun Fact ist gleich. Beziehungsweise, ja, jetzt, bei wie viel km/h meinst du, ist der erste Auto und also der erste Mensch tödlich durch einen Autounfall verunglückt?
Das weiß ich sogar, weil es an einem Freitag der 13. war. Deswegen hat dieses Datum, glaube ich,
auch so... Nee, das stimmt nicht. Nee? Das ist der 17. War ein 17.
Ah, okay. Es hieß mal irgendwie, dass er der erste Autounfall mit einem tödlichen Ausgang für Menschen war an einem Freitag den 13. Okay, aber das war, glaube ich, noch... Also es ist wirklich schon 120 Jahre oder so her, als diese Autos offen waren, eher wie Kutschen aussahen. Und ich würde mal sagen, 14 km/h.
Nee, tatsächlich nicht.
Schieß los.
Also der erste Mensch, der durch einen Verkehrsunfall an dem ein Automobil beteiligt war, starb am 17. August 1896 bei einer Demonstrationsfahrt, weil er dann umgefahren wurde. Die Geschwindigkeit des Autos betrug 6,4 km/h.
Kann man übersehen, so ein Auto, wenn es so rangerast kommt.
Genau, also kann man tatsächlich übersehen. Also er wurde, also es ist halt tragisch, dass er wirklich gestorben ist dabei, aber bei 6 km/h. Also ja, er wurde umgefahren, aber man hätte da ja wirklich noch aus dem Weg robben können im Zweifel, wenn so ein Auto auf einen zukommt.
Ja, aber vielleicht war das damals alle ein bisschen langsamer. Auch das Rufen war langsamer. Hi, Vorsicht. Aber wo wir gerade beim Thema sind, ich habe vorgestern was erlebt in Hannover. Erstmal diese Stadt, sie wird fahrradfreundlicher auf jeden Fall, aber ich finde immer noch an vielen Stellen einfach super unübersichtlich. Und selbst wenn du einen Schulterblick machst, wenn du abbiegst, du hast kaum manchmal keinen Einblick. Und so wie es vorgestern geschehen ist, ich stehe an einer Kreuzung und direkt vor mir ein Polizeibulli und Kreuzung links ist ein Auto quasi rechts abgebogen, also wollte entgegengesetzter Fahrbahn von mir reinfahren. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden, was ich sagen wollte. Also hier kann ich es natürlich zeigen, ich stand hier und das Auto kam von da und ist so eingebogen. Mhm. Und da ist ein Fahrradfahrer rübergefahren und der Autofahrer hat ihn noch am Hinterreifen erwischt. Es ist nichts passiert, der Fahrradfahrer ist direkt wieder aufgestanden, das Auto war ein bisschen demoliert, aber es ist halt direkt vor der Polizei passiert und du hast diese Sekunden der Reaktion bei der Polizei gemerkt. Unfall? 22, 23, 24, dann ging Blaulicht an, dann sind die literally 2 Meter weitergefahren, haben die Strecke blockiert oder die Kreuzung, haben gesagt, ja stopp, hier ist jetzt ein Verkehrsunfall passiert. Also es war wirklich direkt vor deren Nase und du konntest wirklich mitzählen, bis sie gecheckt haben, was da passiert ist. Also es sah so aus, als wenn niemand verletzt ist, von daher kann man, glaube ich, darüber sprechen, aber ich finde diese Stadt immer noch nicht so fahrradfreundlich, wie sie eigentlich sein müsste.
Ist sie auf jeden Fall nicht. Auf gar keinen Fall. Und in dem gleichen Tenor, also da wir jetzt zum Ende kommen, es ist schon spät und dazu kommt morgens Montag. Und Montag ist sowieso nämlich schon auch ein Fun Fact, der Tag mit den meisten Arbeitsunfällen. Also Thomas, falls du uns hörst, falls wir morgen Unfall haben. Wir haben sehr lange Podcasts aufgezeichnet und morgen ist Montag. Also sei nicht böse.
Und wir müssen um 7.30 Uhr an der Strippe hängen.
Ach stimmt, 7.30 Uhr ist der erste Termin. Ja. Das ist ja auch nicht unfallmeidend.
Einfach weg.
Ey, und ich habe keinen Kaffee mehr. Doch, ich habe, also ich habe noch, doch, ich habe, glaube ich, noch ein, für einen Kaffee habe ich, glaube ich, noch was da.
Ja, pass auf, du fährst ins Büro und machst die Telco von dort, weil dann kannst du dir noch einen Kaffee dann
ziehen. Da einen Kaffee ziehen. Ja.
Einfach nur früh raus. Ist ja gar kein Problem.
Ist ja gar kein Problem. Ist es ja tatsächlich nicht, aber mal sehen. Mal sehen.
Jo, also ich bin durch.
Ich bin auch durch.
Jetzt stell dir mal vor, es gäbe Leute, die müssten sich das live anhören, wie wir hier quatschen, und das ungefiltert und ungeschnitten sich anhören. Also das wäre ein Graus. Ja.
Wäre echt ein Graus. Nee, deswegen, wir grüßen nochmal einen unserer treuesten Fans, einen Menschen, der jede Folge direkt beim Erscheinen hört und sich tatsächlich auch beschwert, wenn sie nicht rechtzeitig rauskommen. Also vielen Dank, liebe Isa.
Ich wink auch mal rüber.
Sie durfte uns nämlich heute zum ersten Mal live hören.
Ja, sowieso die erste Person, die uns, glaube ich, live hört.
Ja, außer unsere Gäste, die schon mal da waren.
Ja, stimmt. Ja, gut, aber die waren ja Teilnehmer.
Ja, das stimmt. Naja, in dem Sinne, gute Nacht und viel Spaß beim Hören.
Genau.
Also, nee, den hattet ihr ja schon, wenn ihr das hört.
Ey, ich bin auch so durch. Ich bin so froh, wenn ich in 3 Tagen endlich in Norwegen über die Berge hüpfe, ne?
Ja, da reden wir danach drüber.
Wenn ich denn wiederkomme, ja.
Wenn du wieder
da bist. Ja, falls nicht zu schön ist dort. Alles klar. Okay. Schönes Wochenende da draußen. Macht's gut, halt die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.